Deutschlandfunk, Marktplatz.
Hohe Türme mit Holzbaustein, Kuschelhunde, die kläffend durch die Wohnung laufen, ferngesteuerte Autos, Barbies, Lego, Puzzle und Uno. Das ist die Welt von kleinen und von großen Kindern. Wenn sie nicht schlafen oder essen oder etwas hören, zuhören, tanzen, Roller fahren, dann spielen sie mit Spielzeug, mit Töpfen oder auch mit Dingen, die sie draußen in der Natur finden. Und für Eltern, da stellen sich natürlich einige Fragen. Wie viel Spielzeug ist zu viel? Welches Spielzeug ist sicher? Woran erkenne ich, ob es belastet ist? Und genau das wollen wir heute alles besprechen in diesem Marktplatz. Ich bin Sina Fröndrich und ich freue mich auf meine Gäste, die sich alle mit Spielzeug auskennen, mit einem sehr unterschiedlichen Schwerpunkt. Den pädagogischen Blick auf Puppen und auf Bauklötze, den hat Volker Mehringer von der Universität Augsburg. Herr Mehringer, Sie sind Spielzeugforscher. Herzlich willkommen in der Sendung.
Herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich da bin.
Ja, ich mich auch. Auch, dass die Leitung steht. Manfred Sanden, Sie sind per Telefon zugeschaltet, Chemieexperte bei Greenpeace und Sie kennen sich mit Giften und Chemikalien in Spielzeug aus. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen.
Ja, was alles mit Spielzeug nicht stimmen kann, das weiß auch Martin Nordhaus. Sie arbeiten bei der Geräteuntersuchungsstelle Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen nach Düsseldorf.
Ja, vielen Dank und auch einen wunderschönen guten Morgen.
Wer noch nicht in der Runde ist, glaube ich, im Moment ist, oder doch, ist die Katharina Richter. Sie beschäftigen sich auch mit der Funktion von Spielzeug beim Verein Fördern durch Spielmittel. Guten Morgen, Frau Richter.
Ja, guten Morgen.
Das ist also unsere Gesprächsrunde, an die Sie alle Ihre Fragen richten können, bis 11:30 live in der Sendung. Sie erreichen uns unter der kostenlosen Nummer 00800 446 4446. Diese Nummer ist kostenfrei. Ich wiederhole sie nochmal. 00800 446 4464. Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de. Da können Sie auch Ihre Telefonnummer mit angeben, sodass wir Sie dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Und Sie können uns natürlich auch gerne anrufen oder sich bei uns melden, wenn Sie vielleicht auch eine interessante und teilbare Idee haben für das Basteln von Spielzeugen oder auch Hinweise, wo man sich zum Beispiel Spielzeug leihen kann. Herr Mehringer, wenn wir mal mit Ihnen beginnen, welches Spielzeug ist denn aus Ihrer Sicht eines, das eigentlich jedes Kind mal in den Händen gehalten haben sollte, das so in jedes Kinderzimmer gehört?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es so viele. Wir können anfangen natürlich beim Ball, beim Kuscheltier, bei einem Bauklotz. Ich denke, heutzutage ist aus der Kindheit auch der Legostein nicht mehr wegzudenken, eine Puppe. Also da gibt es, glaube ich, eine ganz, ganz große Reihe an Spielzeug, das jedes Kind sicherlich einmal im Leben in der Hand hat und auch in der Hand haben sollte.
Und Frau Richter, haben Sie vielleicht sogar ein Lieblingsspielzeug?
Ja, im Prinzip Bausteine. Also Bausteine sind halt eine sehr wichtige Sache, weil da Statik sehr einfach erfahren werden kann.
Herr Nordhaus, Sie halten ja beruflich immer wieder Spielzeug in der Hand, vielleicht auch privat, das weiß ich nicht. Können Sie sich noch an ein Spielzeug erinnern, das ja quasi direkt auseinandergefallen ist, als Sie das in der Hand hatten?
Ja, wir bekommen natürlich immer wieder Spielzeuge von den Marktüberwachungsbehörden zur Verfügung gestellt, die wir dann prüfen. Und in der Tat gibt es da schon Spielzeuge, die beim Auspacken schon kleine Teile entstehen lassen, die natürlich dann von Kindern unter 36 Monaten leicht verschluckbar wären.
Gab es da eins, an das Sie sich da vielleicht noch ganz lebhaft erinnern, bei dem Sie dachten, meine Güte, wie kann denn sowas überhaupt in Umlauf geraten?
Ja, es war da eine Holzeisenbahn, da waren die kleineren Elemente halt verklebt und offenbar im Herstellungsprozess oder durch Witterungsbedingungen hatte sich wohl der Kleber schon gelöst und beim Auspacken kamen schon die einzelnen Teile zusammen und die sind natürlich dann als gefährlich anzusehen.
Herr Sanden, Ihr Spezialgebiet ist ja die Chemie. Jetzt gab es jüngst wieder eine Studie, die wurde dieses Mal vom Osnabrücker Kinderhilfswerk Terre des Hommes veröffentlicht. Die wurde überschrieben mit die stille Pandemie und da ging es um Giftstoffe, mit denen Kinder weltweit belastet sind. Da geht es auch eben um Gifte im Spielzeug. Wenn Sie uns da mal so einen Überblick geben, wie groß ist denn das Problem mit belastetem Spielzeug?
Oh, ja, einen Überblick zu geben ist nicht so einfach. Also es gibt eine ganze Menge von Chemikalien, die wir als gefährliche Chemikalien bezeichnen. Das sind krebserregende Stoffe, fortpflanzungsschädigende Stoffe oder auch Stoffe, die das Hormonsystem schädigen. Und alle diese Stoffe können in Spielzeug vorkommen. Also sie müssen nicht, aber es kann sein, genauso wie sie in Textilien vorkommen können. Und es zeigt einfach nur die Komplexität des Problems, dass es verschiedene Stoffe gibt. Und dann kommt natürlich hinzu, je mehr Spielzeug aus Kunststoff auf dem Markt ist, desto mehr dieser Chemikalien, die wir eigentlich nicht in Spielzeug sehen wollen, sind potenziell vorhanden. Also da kommt einiges zusammen.
Wir werden das auch im Lauf der Sendung noch weiter vertiefen. Spielzeug jedenfalls ist aus Kitas, selbst aus Schulen, aus Kinderzimmern ja eigentlich kaum wegzudenken. Und das sehen wir auch anhand der Umsätze, die die Hersteller machen. Wie viel Geld wird mit Puppen, Spielen, Bauklötzen und Co. gemacht? Wie viel geben wir auch im Durchschnitt dafür aus? Wir haben da mal einen kleinen Marktüberblick zusammengestellt.
Die Kinderzimmer und Spielschränke in deutschen Haushalten dürften ziemlich voll sein, denn von Jahr zu Jahr wird mehr Geld für Spielwaren ausgegeben, vor allem für die Kinder zwischen 1,5 und 6 Jahren. Insgesamt 3,9 Milliarden Euro waren es 2019. Spiele und Spielzeug, vor allem an Weihnachten und zu Geburtstagen, sind die Hauptgeschenke für Kinder. Besonders beliebt sind Bausätze und Figuren wie von Lego oder Playmobil, mit denen gebaut, konstruiert und Lebenswelten nachgestellt werden können. Auch Gesellschaftsspiele und Puzzle werden gern gekauft. Das Lieblingsspiel ist noch immer der Klassiker Monopoly. Weniger Umsatz wird dagegen inzwischen mit Kuscheltieren gemacht. Auch die Nachfrage nach Draußenspielzeugen geht eher zurück. Ein Viertel der Spielwaren wird online bestellt. Der Fachhandel kommt auf einen Anteil von 35% beim Verkauf. Der weltweit umsatzstärkste Hersteller ist das dänische Unternehmen Lego. Der Name leitet sich übrigens vom dänischen Leggott ab, was Spielgut heißt. Weltweit auf Platz 2 und 3 folgen die beiden US-Konzerne Hasbro und Mattel. Auch in Deutschland macht Lego den größten Umsatz. Hier spielen zudem eine Rolle die Brandstätter Gruppe aus dem fränkischen Zirndorf, die Playmobil herstellt, und Ravensburger. Obwohl es inzwischen immer mehr Videospiele gibt, glauben Marktbeobachter, dass traditionelles Spielzeug weiterhin Bestand haben wird und der Markt groß genug ist für alle Arten von Spielen.
Und das ergänzen wir noch, die Corona-Pandemie, die hat einigen Spielzeugherstellern gerade zu Beginn des Jahres einen höheren Umsatz beschert. Das gilt etwa für Mattel-Spielzeuge, aber auch Ravensburger Puzzle, die haben sich enorm verkauft. Und auch Kinder haben im März und April deutlich mehr Geld für Spielzeuge ausgegeben. Das sind also ganz gute Aussichten für die Branche. Aber Herr Mehringer, wenn wir das so hören, dass mehr und mehr Spielzeug gekauft wird, haben einige Kinder vielleicht auch zu viel? Platzen Kinderzimmer aus allen Nähten?
Spannende Frage. Ich glaube, es ist zunächst mal natürlich eine Frage, die sich eher Erwachsene stellen als Kinder. Also man hört selten Kinder sagen, ich glaube, ich habe zu viel Spielzeug.
Das stimmt.
Ich bräuchte mal weniger. Und die Befürchtung aus Sicht der Eltern oder der Erwachsenen ist natürlich oft, dass ein Kind dann nicht mehr in eine vertiefte Spieltätigkeit kommt, sich nicht mehr auf was einlässt, sich nicht mehr konzentriert und dann so, wenn man sagen, so ein bisschen Fast-Food-Spielen entsteht von einem Spielzeug zum nächsten und keine schöne Spieltätigkeit entsteht. Das Ganze ist aus Forschungssicht in der Form kaum erforscht. Und ich glaube, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, Kinder sind durchaus auch in der Lage, da ein bisschen auszublenden, Spielzeug, das vielleicht schon seinen Reiz verloren hat, weil es nicht mehr zum Alter passt oder das einfach schon ein bisschen an Attraktivität verloren hat und sie sich trotzdem auf was konzentrieren können. Also ich nehme mal so ein bisschen überzeichnetes Beispiel, wenn ich jetzt in die Bibliothek gehe, sage ich auch nicht automatisch, ui, da sind jetzt zu viele Bücher, das müsste mal weniger sein, sondern es ist natürlich auch reizvoll zu sagen, boah, aus was könnte ich jetzt eigentlich auswählen? Und das eher ein gutes Angebot. Es kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, wie man die Spielzeuge oder die Spielzeugauswahl, die man zu Hause hat, zusammenstellt. Also braucht es jetzt die 100. Barbie oder das 100. Konstruktionsspielzeug, das letztendlich nicht viel mehr an neuem Spielwert bietet. Aber dafür, wenn ich so in der Breite versuche es aufzustellen und sagen, ich habe eine gewisse Auswahl an schönen Brettspielen, ich habe eine Auswahl an Konstruktionsmaterialien, ich habe eine gewisse Auswahl an Bastelmaterialien und so weiter, dann glaube ich, wirkt es manchmal vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen viel, aber bietet einfach eine gute und breite Vielfalt, um einfach auch im Spiel unterschiedliche Entwicklungsbereiche anzusprechen. Und Was das zu viel auch oft bewirkt, ist sicherlich nicht zuletzt auch, dass man ein bisschen gucken muss. Spielzeug hat natürlich auch so ein gewisses Altersfenster, wo ich sage, da ist es jetzt reizvoll. Nehmen wir so, ja, die Kuscheldecke oder so Explorationsspielzeug für Kleinkinder. Irgendwann verliert es seinen Aufforderungscharakter und dann ist natürlich auch vielleicht der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt kann es dann auch mal weg aus dem Kinderzimmer und so. Glaube ich, kann man das auch relativ einfach wieder ein bisschen entschlacken.
Aber das Thema, oder Sie haben es auch angesprochen, dieses konzentrierte Spielen, wenn ich zum Beispiel beobachte, dass mein Kind ja sehr unkonzentriert ist, wäre das vielleicht schon oder sich auch zu kurz mit Dingen beschäftigt und ständig wechselt im Spiel, wäre das vielleicht ein Hinweis darauf, dass es zu viel Auswahl hat?
Schwierig oder zu sagen. Kann ich jetzt nicht automatisch sagen, aber ich glaube, dass es wirklich was ist, was man fördern kann. Mhm. Und wo man vielleicht als Elternteil oder als Pädagoge auch ein bisschen mit hingucken kann und sagen, wie schaffe ich natürlich auch eine Atmosphäre, aber wie schaffe ich es auch durch eine gewisse Begleitung in der Spieltätigkeit, durch auch ein gemeinsames Ideenentwickeln, vielleicht erstmal auch durch ein gemeinsames Spielen, da in so eine vertiefte Tätigkeit reinzukommen. Man spricht oft beim Spielen auch von so einem Flow-Erleben. Und dann kann man sich so Schritt für Schritt natürlich auch wieder ein bisschen aus der Tätigkeit rausnehmen. Und klar, ich glaube, es kann sicher nicht schaden, auch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen zu gucken. Was ist denn auch eine Spielbedingung, wo ich mich ein bisschen in Ruhe hinsetzen kann, mich auf eine Sache konzentrieren kann, wo ich auch genug Platz habe. Also das ist, glaube ich, sicherlich auch an manchen Stellen ein Problem beim Spielen, das, glaube ich, viele Eltern aus Kinderzimmern kennen, dass dann der Boden komplett voll liegt und einfach auch überhaupt gerade eben keine Möglichkeit ist, so eine schöne Spielwelt für sich aufzubauen. Also man sagt, hat es natürlich auch, ist es in gewisser Weise eine Ordnungsfrage, die sich da eben stellt. Mhm.
Frau Richter, wenn wir nochmal bei dem Thema vielleicht zu viel, auch wenn das eine Erwachsenenperspektive ist, bleiben, würden Sie auch sagen, wenn man beispielsweise eine Spielküche hat in einem Kinderzimmer, wäre dann zum Beispiel der Toaster oder Espressomaschine und was es da so alles gibt als Zubehör vielleicht schon zu viel Anreiz, weil man den Kindern dann auch die Möglichkeit nimmt, aus den Bauklötzen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, ja, selbst kreativ tätig zu werden?
Ja, ich bin sowieso kein so super Freund von solchen vorgefertigten Spieleküchen oder Spielewelten. Aber man muss auch sehen, wie das Kind jetzt damit spielt, ob es wirklich jetzt damit aktiv wird oder ob das ja einfach nur eine Zutat ist, die es überhaupt nicht braucht.
Weil es dann einfach zu viel ist und weil es auch keinen, ja, weil es die Kreativität dann
überfordert. Ja, das Alter der Kinder an. Also Kinder, wenn die noch zu jung sind, können sie damit eigentlich noch nichts anfangen, wenn sie dann schon tatsächlich in einem Alter sind, wo sie sehr intensiv Rollenspiel machen, ist das schon eine andere Situation und dann könnte das schon sein. Aber ich bin eigentlich kein Freund von diesen großen Spielewelten, die jetzt so unheimlich das Kinderzimmer voll machen, wo man eben eigentlich dann gar keinen anderen Platz mehr hat, um tatsächlich zu spielen. Ein Kaufmannsladen ist noch ein bisschen was anderes. Da ist dann doch so ein interaktives Spiel möglich und oder eine Puppenecke, wo man dann die Puppen füttert oder so. Das ist schon irgendwo eine Spielewelt, die notwendig ist und ganz interessant sein kann für das Kind. Mhm.
Herr Nordhaus, die EU-Kommission, die stellt ja jedes Jahr einen Bericht über gefährliche Produkte vor und das waren im vergangenen Jahr mehr als 2000 und ein Drittel davon ist Kinderspielzeug. Überrascht Sie das so aus Ihrer praktischen Erfahrung oder?
Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Also die Sicherheit von Kinderspielzeugen liegt ja auch sehr vielen am Herzen. Dann wird natürlich auch in der Marktüberwachung sehr stark nachgeschaut. Vielleicht jetzt mehr wie bei Aufzügen oder komplexen Maschinen. Das löst natürlich dann nur über die RAPEX-Verfahren, die Sie ja wahrscheinlich auch kennen, immer das wieder Marktüberwachungsaufträge aus.
Sollten wir vielleicht nochmal erklären, das RAPEX-Verfahren und die RAPEX-Liste, was das ist.
Ja genau, es gibt, wenn jetzt in einem Mitgliedstaat in der EU ein Spielzeug mit einer ernsten Gefahr erkannt wird, dann werden praktisch über dieses RAPEX-System alle anderen Mitgliedstaaten informiert, sodass die auch schauen können, ob auf dem Markt diese Produkte auch vorhanden sind. Gleichzeitig kann die Liste natürlich auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern eingesehen werden, um zu gucken, habe ich vielleicht so ein Spielzeug zu Hause? Oder sollte ich das vielleicht besser nicht kaufen, weil es schon in der RAPEX-Liste als auffällig gekennzeichnet wurde?
Wird das auch genutzt aus Ihrer Erfahrung heraus? Oder also von Privatleuten, dass man das wirklich einsieht, diese Rapex-Liste, und guckt?
Ja, also wir haben ja durchaus auch mit Verbraucherbeschwerden zu tun, und diese Rapex-Meldungen sind schon in vielen Köpfen der Verbraucherinnen und Verbraucher platziert. Gibt auch die eine oder andere Seite, die immer wieder darauf verweist. Also ist schon bekannt aus meiner Sicht.
Spielzeug ist heute unser Thema. Ich nenne nochmal die Nummer, unter der Sie uns erreichen können. Das ist die 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Nordhaus, ich würde gerne nochmal bei Ihnen bleiben. Wie genau muss ich mir denn Ihre Arbeit vorstellen? Wie arbeitet die Marktüberwachung auf der Suche nach gefährlichem Spielzeug? Wann werden Sie aktiv? Wird Ihnen was zugeschickt? Gehen Sie selbst vielleicht auch in Geschäfte und gucken da? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, zunächst muss man eigentlich unterscheiden. Es gibt einmal die aktive Marktüberwachung und halt die reaktive Marktüberwachung. Wenn wir mal mit der aktiven Marktüberwachung beginnen, überlegen wir uns halt mit den Marktüberwachungsbehörden zusammen Konzepte, welche Spielzeuge sind eigentlich auffällig, wo können wir eigentlich Gefahren erwarten, und schauen dann auf dem Markt, welche Proben wir dann halt ziehen, stimmen uns natürlich da auch mit anderen Bundesländern ab, nicht, dass alle die gleichen Produkte anschauen, und wir ziehen dann praktisch die Proben aus dem Handel von Herstellern, ich bekomme die dann in unser Labor und wir prüfen, wie weit die sicherheitstechnischen Anforderungen als erfüllt zu bewerten sind. Soll es dazu zu Mängeln kommen, dann wird auf unseren Berichten auf Basis praktisch die Marktüberwachungsbehörde tätig, und es kann hin bis zur Rückrufaktion kommen.
Und so eine Rückrufaktion, wie ist da so Ihre Einschätzung? Wie sehr erreicht das dann auch die Verbraucherinnen und Verbraucher? Weil man ja, sag ich mal, vielleicht ein Spielzeug gekauft hat und dann geht man aber ein halbes Jahr nicht mehr in das Geschäft. Wie bekommen die Leute dann wirklich mit, dass da ein Produkt zurückgerufen wird?
Ja, zunächst muss man erstmal sehen, wenn man es jetzt, ich sag mal, in einem Discounter gekauft hat, wo man vielleicht öfter hingeht, sind die Inverkehrbringer auch daran gehalten, ich sag mal, diese Rückrufaktion auch im Markt zu platzieren. Man muss natürlich als Marktüberwachung auch nachschauen, wie ist eigentlich die Rücklaufquote und ist eigentlich meine angeordnete Maßnahme des Rückrufs geeignet, oder müsste ich vielleicht noch in die überregionale Presse gehen, damit bei diesen ernsten Gefahren, die Bürgerinnen und Bürger natürlich noch mehr Informationen zu dem Produkt bekommen.
Da wird also ein bisschen abgestuft dann auch. Herr Santen, Sie schauen ja eher so auf die Chemie und kennen sich da aus, welche chemischen Stoffe es in Spielzeugen geben kann. Es gibt ja auch Siegel, die uns beim Einkaufen helfen. Das CE-Siegel, das GS-Zeichen. Vielleicht können wir da mal einen kleinen Überblick geben. Welches Siegel ist da hilfreich oder auf welches sollten wir achten?
Also es gibt, was jetzt die Chemie angeht, gibt es keine Deklarationspflicht. Die Hersteller sind leider nicht dazu verpflichtet, anzugeben, welche Chemikalien sie verwendet haben. Man hat das Recht, seit 2006 vom Hersteller diese Information zu verlangen, aber er ist eben nicht verpflichtet, das von vornherein auf den Spielzeugen zu kennzeichnen. Und das macht die Sache für uns Verbraucher wirklich schwierig. Natürlich ist es gut, wenn CE und GS-Siegel drauf ist, dann ist zumindest irgendeine Art von Prüfung schon mal erfolgt. Aber das heißt nicht, dass bestimmte Chemikalien, die zum Beispiel das Hormonsystem schädigen können oder die auch krebserregend sein können, nicht in dem Spielzeug vorhanden sind.
Wobei es auch zwischen CE und GS-Siegel ja auch nochmal Unterschiede gibt. Beim CE-Siegel erklärt der Hersteller selbst, dass das Produkt den Anforderungen genügt. Aber gesetzlich geregelt ist das dann nicht weiter, oder es wird nicht nachträglich geprüft, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, es wird nicht lückenlos geprüft. Das geht wahrscheinlich auch nicht und schon mal gar nicht in der globalisierten Welt, in der wir jetzt leben. Da kommt halt sehr viel Spielzeug aus China oder aus anderen Ländern zu uns nach Europa. Ich glaube, 70% der gesamten Spielzeugherstellung finden inzwischen in Ostasien statt. Und das lässt sich sicherlich nicht kontrollieren komplett. Es gibt die Spielzeugrichtlinie, die hat schon mal einen ganz guten Ansatz. Die legt auch Wert darauf, dass bestimmte Substanzen möglichst in Spielzeug nicht vorkommen sollen. Aber auch da ist die Lücke der Grenzwert. Der Grenzwert ist in vielen Fällen zu hoch. angesetzt, sodass trotzdem noch Stoffe ins Kinderzimmer gelangen können, die da eigentlich nichts zu tun haben.
Das heißt, Sie würden sagen, dass da für bestimmte Stoffe der Grenzwert vielleicht runtergesetzt werden müsste? Also dass Hersteller halten die Grenzwerte ein, aber Sie sagen jetzt von Greenpeace, der ist eigentlich immer noch zu hoch.
Genau, für einige Stoffe ist er immer noch zu hoch und andere Stoffe sind zum Teil gar nicht erfasst. Das liegt einfach daran, dass wir so viele verschiedene Chemikalien im Umlauf haben, die noch nicht alle reguliert sind. Das macht es halt auch für die Regulationsbehörden nicht einfach und deutet auch ein bisschen darauf hin, dass das System nicht wirklich funktionieren kann. Es wäre besser, wenn wir von vornherein das Vorsorgeprinzip gelten lassen würden. Das heißt, nur solche Chemikalien angewendet werden dürfen, von denen wir wissen, dass sie unschädlich sind. Davon sind wir aber im Moment noch sehr weit entfernt.
Das heißt, eigentlich habe ich als Verbraucherin dann ja nicht so wirklich Hilfestellung, wenn wir zumindest jetzt uns anhand der Siegel orientieren.
Naja, die Siegel sind natürlich schon mal eine erste Orientierung. Das RAPEX-System ist ein wichtiges System, das uns einen Überblick geben kann, welche Schadstoffe im Umlauf sind, welche Spielzeuge vielleicht vom Markt genommen werden sollen. Das wurde ja gerade schon erwähnt, aber eine richtig klare Handhabe für den Verbraucher gibt es leider nicht. Nicht durch die Siegel, wie es sie bislang gibt. Es gibt Ansätze, inzwischen zum Beispiel der BUND hat eine App herausgegeben, mit der können Sie das Spielzeug im Laden untersuchen quasi. Ne? Welche Chemikalien können da drin sein, aber das sind erste Ansätze.
Welches Spielzeug gehört ins Kinderzimmer? Darüber sprechen wir im Marktplatz bis 11:30. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und können uns schreiben an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns Frau Moses. Guten Morgen.
Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage bezüglich Spielzeug.
Gerne.
Und zwar, ich bin Tante. Und mein Neffe ist 2 und er hat schon ganz viel Holzspielzeug, aber auch sehr viel elektrisches Spielzeug. Und da würde mich interessieren, ob Holzspielzeug nicht vielleicht einen pädagogischen Mehrwert hat gegenüber elektrischem oder ob das elektrische stimulierender für seine Intelligenz ist.
Ja. Ja. Herr Mehringer, Frau Richter, wer mag von Ihnen beiden?
Also ich kann gerne anfangen.
Ja.
Kann man pauschal, glaube ich, schwer sagen. Ich glaube, das natürlich von den Materialien hängt auf der einen Seite ab, wie man bestimmte Spielzeuge herstellen kann. Mit Holz sind andere Dinge vielleicht möglich oder eine andere Ästhetik möglich als mit Plastik. Ich glaube, es kommt natürlich sehr darauf an zu gucken, welche Spieltätigkeit ist mit welchem Spielzeug möglich. Und da, glaube ich, sind mitunter Holz und elektronische Spielzeuge voneinander zu unterscheiden. Die Sache, waren wir vorhin schon kurz stehen geblieben, was glaube ich relevant ist, zu sagen, wie viel an Vorstellungskraft und Fantasie nimmt mir ein Spielzeug ab. Also ich nehme mal ein Beispiel, jetzt ein Auto, das elektrisch so eine Sirene drin hat und vielleicht blinkt und leuchtet. Das hat natürlich einen höheren Aufforderungscharakter. Das hat natürlich auch schöne Effekte, die vielleicht ganz spannend sind, aber nimmt mir natürlich die Möglichkeit, selber die Sirene zu machen oder selber so ein Auto zu deuten. Ist es jetzt für mich ein Polizeiauto? Ist es ein Feuerwehrauto? Und das ist vielleicht so eine Abstufung, die man bei Spielzeugen oft sieht. Wie weit sind die schon thematisch festgelegt? Wie weit sind die schon ausdifferenziert? Und da ist es sicherlich auf der einen Seite reizvoller, ein Spielzeug zu haben, das da ein bisschen offener ist. Egal, ob das jetzt ein Plastik oder ein Holz oder aus einem anderen Material hergestelltes Spielzeug ist. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich aber auch bewusst sein, dass wenn das Kind es sieht, ist natürlich so ein Spielzeug, das schon sehr realistisch gestaltet ist und vielleicht auch so aussieht wie das Feuerwehrauto, das ich auf der Straße auch fahren sehe, hat natürlich unmittelbar für viele Kinder erstmal eben einen höheren Aufforderungscharakter und vielleicht auch einen höheren Reiz.
Und Frau Richter, Sie sind wahrscheinlich auch eher Team Holz, vermute ich mal.
Nein, das ist eine Frage des Alters, also und auch der unmittelbaren Spieltätigkeit. Wenn ein Kind sehr stark, also sehr gerne konstruiert und baut, kann er mit Holz, Bauklötzen ganz fantastische Sachen bauen. Aber natürlich sind die anderen Spielzeuge genauso wertvoll. Man kann ja nicht nur mit Bausteinen bauen. Und der Herr Mehringer hat ja schon gesagt, also der Spielanreiz ist natürlich bei realistisch gestalteten Fahrzeugen auch toll. Und da gibt es ja auch viele Spielmöglichkeiten, die Ja, heutzutage bei den Spielzeugen, also bei den Autos, unheimlich viele Möglichkeiten. Das Aufmachen von Türen, das Reinsetzen von Spielfiguren, die Mechanik, die hinten dann irgendwelche Kranmöglichkeiten haben oder so. Da gibt es schon tolle Sachen. Kann man also jetzt nicht sagen, Holz ist besser als Plastik oder Elektrik, oder das ist wirklich, das kommt auf die Spieltätigkeit an, und man muss auch sehen, was das Kind bevorzugt.
Da sind wir dann auch wieder bei der Vielfalt am Ende und auch beim Beobachten und gucken. Ja, Frau Moses,
das ist ganz wichtig, dass man das Kind beobachtet beim Spielen und gemeinsam mit ihm auch spielt und sieht, wo sind die besonderen Fähigkeiten des Kindes und wo muss vielleicht auch mal noch ein bisschen nachgeholfen werden, indem man neue Anreize gibt.
Mhm. Frau Moses, haben wir Ihnen da für Ihren Neffen ein wenig...
Fast, weil diese neuen Geräte, die jetzt elektrisch laufen, die machen Musik, die zählen mit den Kindern auf 5 oder 10. Und ich persönlich bin, wenn ich einmal durch das Kinderzimmer laufe und es ist nicht aufgeräumt, habe ich schier ein Orchester. Wo ich mir auch sage, das ist ein bisschen viel auf einmal. Deswegen meine Frage, weil mich persönlich, ich bin 30, mich überfordert das schon komplett, weil ich finde das zu viel.
Herr Mehringer,
aber gut, ich bin auch 30.
Herr Mehringer, da würde mich noch mal interessieren, gehen wir zu oft mit der Erwachsenenbrille an Spielzeug heran? Ich nenne mal noch ein anderes Beispiel. Ich habe im SZ-Magazin mal einen Brief gelesen, den hat eine Mutter geschickt und schrieb, dass sich ihr Sohn, der sei 4, der wünsche sich unbedingt ein Spielzeug aus dieser Zeichentrickserie Paw Patrol. Das sind so Hunde, die die Welt retten. Und sie schrieb dann, sie findet die blöd. Nicht, was sie machen, weil die retten ja, aber wie diese Hunde aussehen mit übergroßen, überzogen großen Augen und albernen Uniformen. Und hat dann eben gefragt, ist das in Ordnung, wenn sie diesen Wunsch ignoriert und stattdessen was schenkt, was auch ihr gut gefällt? Da sind die Antworten dann im SZ-Magazin da sehr unterschiedlich ausgefallen. 2 haben gesagt, ja, natürlich, sollte man dann eben nicht schenken, wenn man das als Elternteil selbst nicht gut findet. Wie sehen Sie das denn?
Das ist eine total spannende Frage und kann ich sehr gut nachvollziehen. Also auch selber als Vater, wo ich mir denke, es gibt sicherlich auch bei uns einige Spielzeuge, die sie hergeschafft haben, wo ich sage, ach, grausig aus Grund von Ästhetik oder bestimmten anderen Merkmalen, wo ich sage, das wäre jetzt nicht so ganz meins. Man darf den Kinderwunsch, glaube ich, nicht ganz so leichtfertig übergehen. Einmal, weil ich glaube, was Kinder vielleicht manchmal besser machen als wir als Erwachsene, dass sie sich schon mal ein bisschen besser reinversetzen, was kann ich damit machen und was kann ich damit spielen und was reizt mich in der Spieltätigkeit. Ja, das wird manchmal ein bisschen überdeckt. Jetzt nehmen wir Paw Patrol. Dadurch, dass ich diese Serie kenne und diese Lizenz und das für mich reizvoll ist und das jetzt vielleicht im Vordergrund steht. Aber wir hatten auch viel Interviews mit Kindern geführt und gefragt, warum willst du dieses und jenes Spielzeug, oder sind mit ihnen Spielzeugkataloge durchgegangen und sehr oft waren die sehr gut in der Lage zu sagen, pass auf, da kann ich das und das machen. Da ist ein Aufzug drin, da stelle ich meine Figuren rein, dann fahre ich hoch, dann kann ich da oben, da ist eine Rutsche und da geht's runter. Also die sind sehr nah an dem, worum es eigentlich geht, nämlich am Spielen dran. Ja? Mhm. Und darum geht's natürlich auch. Also ich möchte ja, dass das Kind spielt, weil aus diesem Spiel natürlich so viel Positives entsteht. Das ist ein Erfahrungsraum, in dem ich in unterschiedlichste Bereiche gehen kann, ins Motorische rein, ins Soziale, ins Kognitive und so weiter. Und das Spielmittel ist letztendlich ja ein Mittel zu diesem Zweck, um Spiel zu transportieren. Und wie dieses Spielmittel dann letztendlich aussieht und beschaffen ist, auch wichtig, aber sekundär, sondern mir geht's ums Spielen. Und wenn man oft genau eben hinguckt, beim Spielen sieht man, dass Kinder mit Spielzeugen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt den Stempel pädagogisch wertvoll drauf setzen würde, aber in der Art und Weise spielen, wo man sagt, fantastisch, ganz, ganz großartig. Und das darf man dabei nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite, klar, es darf natürlich auch Grenzen geben, die ich als Eltern ziehe, wo ich sage, beispielsweise jetzt geht's in die Abbildung von Gewalt, also irgendwie eine realistische Abbildung von einem Schnellfeuergewehr und muss ich das jetzt meinem 3- oder 4-jährigen Kind schenken oder ist da auch eine Grenze erreicht, wo ich sage, nee, da hört's für mich auf, da geht's vielleicht in den ethischen Bereich rein, wo ich sage, nee, das ist nicht vereinbar mit meiner Erziehung. Aber wenn man das tut, finde ich's auch wichtig, mit dem Kind in Austausch zu treten. Also nicht einfach zu sagen, das schenke ich jetzt nicht und den Wunsch übergehe ich, sondern dem Kind durchaus auch zuzutrauen, dass man sich darüber mit ihm austauschen kann. Also ihm auch zu sagen, pass auf, ich habe da wirklich Bedenken, wenn ich dir so eine realistisch abgebildete Waffe schenke. Warum? Weil das, was man damit nachspielt im realen Leben, eben etwas ist, was schrecklich ist und was ich für nicht gut halte. Und dann ist man oft, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, überrascht, wie reflektiert auch schon junge Kinder in solchen Belangen sind. Mhm. Und manchmal hilft es auch, selber offen in so eine Diskussion reinzugehen und zu sagen, okay, ich finde es nicht gut, mein Kind findet es super, wir setzen uns mal hin und reden drüber. Und du erklärst mir, warum du es gut findest, ich erkläre dir, warum es ich schlecht finde und dann entscheiden wir am Ende gemeinsam, in welche Richtung das Ganze geht. Und habe nicht selten erlebt, dass dann auch ein Kind gesagt hat, okay, ja, kann ich nachvollziehen, dann wünsche ich mir eben was anderes. Mhm.
Ja, Frau Moses, vielleicht können Sie ja mit Ihrem Neffen mal darüber sprechen, wie er diese Lautstärke in seinem Kinderzimmer aushält. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Anruf. Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Lindemann. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Tag. Guten Morgen.
Sie haben eine Frage oder einen Beitrag?
Genau, also ich wollte jetzt erstmal was zum Thema Holzspielzeug sagen. Ich habe einen 10 Monate alten Sohn, habe mich auch intensiv mit den ganzen Labels und Hinweisen beschäftigt, sag ich mal, dank des Internets. Ich bin ein Verfechter vom Holzspielzeug, musste aber feststellen, dass man oft nicht die Info bekommt, wie die Farbe beschaffen ist. Ist es jetzt eine Wasserfarbe? Ist es vielleicht schwermetallbelastet, weil die Kinder ja eh alles in den Mund nehmen? Dann ist es, denke ich, auch eine preisliche Frage. Spielt leider Gottes ja auch eine große Rolle, wenn ich jetzt ein Spielzeug haben möchte, was einen guten Mehrwert bietet, pädagogisch gesehen, und auch noch nachhaltig ist und, ich sage jetzt mal, gesundheitsverträglich ist. Die kosten einfach mehr. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja eine andere Sache.
Aber man muss es sich natürlich auch leisten können.
Das ist genau, und das sollte in meinen Augen auch nicht sein, dass die Eltern in den Supermarkt gehen und sagen, oh hier, das ist billig, das ist günstig, das kaufe ich, egal was drin steckt. Das ist ja von vielen die Mentalität. Und speziell hätte ich jetzt noch eine Frage. Holzspielzeug, wenn es denn deklariert ist, das CE-Zeichen hat in meinen Augen wenig Sinn oder erfüllt wenig Kriterien, weil es ja selber vergeben werden kann. Die anderen Label bekommt man mit Recherche raus. Aber was nützt es mir, wenn zum Beispiel aufgedruckt ist, dass das Holz FSC zertifiziert ist, nachhaltig ist?
FSC ist das Siegel für Holzspielzeug.
Genau, dass es nachhaltig erwirtschaftet ist. Wenn jetzt aber bei den Spielzeugen, und das habe ich jetzt sehr oft auch zu Hause, mehrschichtverleimtes Holz verwendet wurde, ist ja das Holz die eine Sache, aber die andere Sache ist der Klebstoff. Mhm. Und da eine Deklaration zu finden, ist quasi unmöglich, ob da irgendwas ausdünstes Giftstoffe drin sind. Ja, das wäre jetzt so meine Frage, ob man da pauschal sagen kann, ist unbedenklich, wenn es denn GS geprüft ist, oder ob man da andere Maßstäbe noch ansetzen kann, dass man das nachvollziehen kann.
Herr Santen oder Herr Nordhaus, die Frage würde ich jetzt einfach mal an ihn, an Sie beide weitergeben.
Ja, wenn ich dann beginnen darf.
Ja, gerne, Herr Nordhaus.
Ja, also man muss natürlich sagen, wir müssen natürlich auch ein bisschen den Stand der Technik hier halt berücksichtigen, was gerade in aktuellen und gültigen Normen alles geregelt ist. Wenn man jetzt ein Produkt mit GS-Zeichen kauft, auch ein Holzspielzeug, dann ist ja eine unabhängige Stelle, hat dieses Produkt geprüft und es erfüllt die Anforderungen. Jetzt vielleicht Formaldehyd oder den Klebstoff, muss man ganz klar sagen. Wenn man jetzt natürlich von Gefahren ausgeht, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, oder neue Stoffe verwendet wurden, wo wir noch nicht wissen, ob die gefährlich sind, ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn ein Produkt mit einem GS-Zeichen versehen ist, kann man durchaus sagen, dass hier der Stand der Technik auch erstmal eingehalten ist.
Mhm. Herr Santen, möchten Sie noch ergänzen?
Ja, zunächst mal bestimmt. Das GS-Zeichen ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, aber wie gesagt, aus unserer Sicht sind da manche Grenzwerte noch zu hoch angesetzt. Der blaue Engel, wenn der dann vorhanden ist, wäre noch ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass auf Schadstoffe geprüft wurde und für unbedenklich empfohlen wurde. Ansonsten hat Herr Lindemann natürlich komplett recht. Holz ist ein guter Werkstoff und in vielen Fällen sicher mehr zu empfehlen als Kunststoff. Einfach in der Gesamtökobilanz schneidet Holz besser ab, aber die Lacke, die Farben, die Behandlung stellen nach wie vor ein Problem dar. Insbesondere wenn Holzspielzeug zum Beispiel in den Mund genommen wird von kleinen Kindern, dann besteht immer die Gefahr, dass auch Stoffe aus der Oberflächenbehandlung rausgelöst werden. Deswegen ist es schon sehr wichtig, auf bestimmte Siegel und auf Prüfzeichen zu achten.
Mich würde da noch mal interessieren, weil das Herr Lindemann auch angesprochen hat, dass Spielzeug natürlich auch immer eine Frage des Geldes ist. Wenn man jetzt versucht und auch darauf angewiesen ist, Spielzeuge Secondhand zu kaufen, über Flohmärkte oder wie auch immer, sind dann die Belastungen, die es vielleicht mal ursprünglich gab, sei es durch Holzleim oder sei es durch generell, wenn wir über Plastikspielzeug sprechen, verflüchtigt sich das dann im Laufe der Zeit? Also kann ich vielleicht davon ausgehen, dass da so ein Plastikspielzeug vielleicht dann nicht mehr ganz so belastet ist?
Also wenn wir zum Beispiel über Lösungsmittel sprechen, dann stimmt das. Das kennt man ja, man bekommt ein neues Produkt, ein neues Spielzeug praktisch aus und es strömt einen sehr starken Geruch aus. Dann kann man sagen, okay, dieses Spielzeug setzt man vorsichtshalber mal in die frische Luft eine Zeit lang, damit es ausriften kann. Und dann sind bestimmte Schadstoffe, zumindest die höchsten Konzentrationen, erstmal verschwunden. Für andere Schadstoffe, wie zum Beispiel Blechmacher oder bromierte Flammschutzmittel oder krebserregende Stoffe wie PHK, gilt es nicht. Die sind persistent, die bleiben in dem Material drinne und da besteht auch bei lange genutztem Spielzeug oder bei gebraucht gekauftem Spielzeug vielleicht die Gefahr, dass sie noch herausgelöst werden können durch zum Beispiel Kuscheln oder in den Mund nehmen.
Das heißt, das schützt dann also auch nicht davor, wenn man auf gebrauchtes Spielzeug setzt.
Genau, für die besonders langlebigen Stoffe schützt es Ausdünsten nicht. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, darauf zu achten, dass die nicht in dem Spielzeug vorhanden sind.
Herr Lindemann, vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Hage. Sie haben zwei Töchter, 5 und 7 Jahre alt, lese ich hier auf dem Monitor. Und Sie möchten, glaube ich, einen Vorschlag machen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe die Sendung verfolgt und ich wollte einfach so meine Wahrnehmung als Mutter, die auch nicht immer alles richtig macht und so. Und wir haben bestimmt auch viel zu viele Sachen. Aber ich glaube, in jedem Fall ist es weniger ist mehr, wie bei allem anderen auch. Das ist einfach das Allerwichtigste. Und wir haben hier in Basel zum Beispiel sogenannte Ludotheken. Die sind wie Bibliotheken, nur für Spielsachen. Und ich glaube, das gibt es auch in Deutschland. Also ich weiß, ich komme aus Berlin, da gab es diese Sachen auch. Und das ist wirklich unglaublich bestückt und man muss nicht alles irgendwie besitzen, um auch mal einfach eine Zeit lang an einem Spielzeug eine Freude zu haben. Und ich muss sagen, gerade die Spielsachen, die ich ehrlich gesagt aus ästhetischen Gründen nicht in meiner Wohnung haben möchte, die aber mal eine Kurzzeitfaszination haben, die dürfen die sich dann da einfach mal ausleihen und dann ist auch wieder gut. Und ich muss auch sagen, gerade das ästhetische Empfinden und Geschmack und ein Empfinden für Haptik und für gute Farben, da prägt man doch als Mutter oder Vater seine Kinder irgendwie. Und Plastik bleibt Plastik, egal ob Secondhand ist oder nicht. Und wir haben auch nicht nur Holzspielzeug, aber ja, also das Tauschen und Ausleihen von so es gibt so zeitweilige Spielsachen, die sind eine Zeit lang hip so. Und dann auch wieder nicht mehr. Und da würde ich alle Eltern zu ermutigen, es muss nicht alles irgendwie vorhanden sein. Und ich nehme uns mit ein, wir haben leider auch viel zu viele Dinge, aber
was sind das denn für Spiele, die Sie da ausleihen? Sind das auch Würfelspiele eher? Oder weil ich denke jetzt gerade so an Stadtbüchereien, die ja auch häufig Spiele ausleihen. Nee, tatsächlich Spielzeuge.
Nein, Sie können richtig ganze Fahrgeräte, so heißt es hier. Also Sie können dort auch ein Fahrrad ausleihen oder irgendwie, es gibt ja diese ganzen Wahnsinnspuppenwägen, die sehen aus wie die Muttis auf der Straße rumlaufen. Also so Bugaboo-mäßig hippe Teile, die einen Wahnsinn kosten, würde man die neu kaufen. Und ich kriege halt auch mit so im Freundeskreis, es ist natürlich auch, die Leute arbeiten immer mehr und man versucht irgendwie seine Kinder durch Spielsachen schnell satt zu kriegen oder vielleicht auch sein Gewissen irgendwie zu beruhigen und so weiter. Und gerade solche Sachen, die muss man doch gar nicht selber haben. Also ich wollte auch noch ich habe eine kleine Liste gemacht und es sind nur 5 Sachen, die ich allen jungen Eltern irgendwie raten würde.
Na dann stellen Sie uns die schnell vor.
Ja, ich habe fünf Sachen, auf die, glaube ich, kein Kind verzichten darf, wenn es möglich ist. Das sind natürlich Bücher, aber die gibt es auch in der Bibliothek. Mhm. Also wir haben selber viele Bücher. Das ist einfach nur normales Papier, gute Stifte, Klötze, mit denen man Sachen bauen kann und eine Puppe oder ein Kuscheltier. Und das natürlich, das ist sozusagen der Grundstock, finde ich, mit dem man ganz viel machen kann. Und ihr Thema ist, glaube ich, eigentlich Schadstoffe. Und ich muss eins sagen, ich stelle fest, dass in der Bastelabteilung oder meine Kinder kriegen immer mehr so Fertigbastelzeugs geschenkt. Irgendwelche Stickerfeen, Kratzbücher, keine Ahnung was. Wo
da schon sehr viel vorgefertigt ist. Und
alles für die Tonne ist. Es ist wie Fast Food. Mhm. Also ja. Das ist mein Beitrag.
Ja, Frau Hage, vielen Dank, dass Sie Ihre kleine Tippliste in die Runde gegeben haben. Ich habe Herrn Mehringer auch schon im Hintergrund, glaube ich, Sie waren es, lachen gehört.
Positiv.
Genau, ja, genau. Zustimmt, so habe ich das auch verstanden. Genau. Wenn Sie das jetzt so hören, das Thema Ausleihen, ist das was, wovor einige vielleicht auch zurückschrecken, vielleicht weil sie es nicht kennen oder weil sie ihre Kinder tatsächlich ja überhäufen, weil auch immer mehr Eltern viel berufstätig sind, um, ich weiß nicht, sich vielleicht auch zu entschuldigen mit Dingen, mit Spielsachen, dass sie die Kinder dann überhäufen, um das schlechte Gewissen zu stillen? Ja. Oder hat man vielleicht auch Bedenken, dass man denkt, wenn ich jetzt dem Kind nur eine bestimmte Spielsache für eine gewisse Zeit auch ausleihe, dass es sich danach dann vielleicht nicht davon trennen mag, emotional? Viele, viele Fragen jetzt, die ich gestellt habe, aber das waren jetzt Dinge, die mir in den Kopf kamen, als ich den Beitrag von Frau Hage gehört habe.
Also es steckt unheimlich viel drin jetzt in dem Beitrag. Ich finde gerade so dieser Gedanke zu sagen, okay, muss ich das alles besitzen? Insbesondere dahingehend, dass das Spielzeug einfach auch, ja, sagen wir mal, ein Haltbarkeitsdatum hat, was den Spielwert anbelangt. Ja, irgendwann ist der Reiz verflogen oder hat zumindest nicht mehr diesen unmittelbaren Reiz. Es gibt Spielzeuge, die haben ein gewisses Strohfeuer und flachen dann ab. Oder es gibt aber natürlich auch so ein paar Klassiker, nehmen wir jetzt eben so Kaplersteine oder so manche Bastelmaterialien, wo ich sage, das kann über den längeren Zeitraum in verschiedenen Altersstufen immer mal wieder interessant sein. Das hole ich mir immer mal wieder raus. Und da sind solche Modelle zu sagen, wie kann ich Spielzeug vielleicht auch weitergeben, sei es jetzt auf dem Flohmarkt weiter zu verkaufen. Oder was natürlich auch schon lange Zeit passiert, es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Nehmen wir mal so die klassische Lego-Kiste, die man selber hatte und die man dann an seine Kinder weitergibt oder Ähnliches. Also vieles davon passiert. Ich glaube aber, dass natürlich auch so diese zusätzlichen neuen Möglichkeiten wie Ludotheken oder da eben so Tauschplattformen, wo man sowas weitergeben kann oder manche kleineren Spielzeughersteller geben auch die Möglichkeit, dass man quasi sein Spielzeug wieder in Zahlung geben kann und sich damit was Neues holen kann. Finde ich unheimlich spannende Modelle und ganz reizvoll. Ich fand auch, was sie gesagt hatte, Richtung Ästhetik, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Auswahlkriterium. Und natürlich, ich betreibe über Spielzeug natürlich auch eine gewisse Erziehung. Ich versuche Kinder an bestimmte Themen heranzuführen und nicht zuletzt ist beispielsweise auch Ästhetik, gewisses Farbverständnis, eine gewisse Haptik, was mit reinspielen kann. Man darf es jetzt nicht verabsolutieren und sagen, es geht jetzt nur darum, Designerspielzeug, das eine fantastische Ästhetik hat, zu Hause zu haben, aber das ist sicherlich auch ein Punkt, über den ich nachdenken kann.
Wobei natürlich da auch die Frage ist, wenn ich das kurz einschieben darf, also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, habe ich auch gerne rosa getragen und das mache ich jetzt heute beispielsweise nicht mehr. Also die Frage ist, wie sehr prägt einen das dann tatsächlich?
Das kann, und natürlich ist das ästhetische Empfinden von Kindern zum guten Teil natürlich auch nochmal ein anderes.
Ja,
keine Frage.
Frau Rich, ja.
Darf ich noch ganz
ja,
kurz
dürfen Sie, Herr Mehringer.
Zu dem emotionalen Wert, weil gerne. Das finde ich natürlich auch einen guten Punkt, zu sagen, ich habe schon gesagt, über Spielzeug passiert auch viel Beziehungsarbeit. Ja? Ich will meinem Kind was Gutes tun, ich möchte meine Beziehung zu meinem Kind pflegen und natürlich kann es auch passieren, dass ich versuche, durch Spielzeug was zu kompensieren. Ja? Und da muss ich natürlich auch immer aufs Verhältnis gucken. Es ist vollkommen legitim, finde ich, und nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, Ich versuche natürlich auch mit dem Spielzeug ein Kind mal zum Spielen zu bringen oder ein Alleinspiel anzuregen, weil man viel um die Ohren hat und sich einfach auch um den Haushalt, um den Job oder anderes kümmern will oder einfach auch mal kurz die Füße hochlegen und einen Kaffee trinken. Alles vollkommen in Ordnung. Das darf natürlich nicht dann irgendwann überhand nehmen, wo ich sage, ich kriege von dem, was mein Kind tut, was es spielt, wie es spielt, nichts mehr mit. Weil, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, das ist natürlich jetzt ein hoher Anspruch, aber vom Grundgedanken im Spiel lerne ich mein Kind natürlich total gut kennen. Also mein Kind spielt natürlich auch vieles von dem oder arbeitet im Spiel vieles von dem auf, was es beschäftigt, ja, was es im Alltag mitbekommt. Und daraus kann ich natürlich auch als Eltern viel ziehen, wo ich sage, wo steht denn mein Kind gerade eben? Was sind so Befindlichkeiten? Und ja, dieses Zusammenspiel, auch wenn es zeitlich manchmal ein bisschen schwer umzusetzen ist, es hat einfach so einen hohen Wert, auch für diese emotionale Qualität. Und das ist sicherlich oft viel mehr wert als jetzt ein neues Spielzeug, das man den Kindern gibt.
Spielzeug bringt Kinderaugen zum Leuchten, Eltern manchmal zum Stöhnen und Produkttester zum Verzweifeln. Wir reden darüber im Marktplatz noch bis 11:30 mit dem Pädagogen Volker Mehringer, dem Chemiker Manfred Santen von Greenpeace, Katharina Richter vom Verein Fördern durch Spielmittel und Martin Nordhaus von der Geräteuntersuchungsstelle Nordrhein-Westfalen. Frau Richter, wir hatten gerade schon das Thema Ludotheken zum Ausleihen von Spielsachen. Da kennen Sie sich ja auch mit aus.
Ja, unser Verein in Berlin hat eine solche Ludothek. Ich nehme an, dass die Mutti, die vorhin angerufen hat, diese Ludothek kennengelernt hat, weil sie auch sagte, dass sie aus Berlin war. Und das ist ein ganz toller Begegnungsplatz einmal für Kinder. Leider zurzeit nur begrenzt nutzbar. Also im Moment ist es ganz geschlossen. Ansonsten ist während der Corona-Zeit nur auf Voranmeldung, dass man dorthin kommen kann. Dort kann man die Spielzeuge ausprobieren. Und dann kann man sie sich auch ausleihen. Und das ist eine schöne Möglichkeit. Man kann erst mal mit dem Kind ausprobieren, was möchte es jetzt gerne ausprobieren. Und dann kann man es sich auch ausleihen für 14 Tage. Und die Spielzeugausleihe, die ist zurzeit auch noch geöffnet. Man kann also bei uns anrufen und dort einen Termin vereinbaren, sodass, also leider ist dieser Begegnungsplatz jetzt leider zurzeit nicht benutzbar.
Aber die Ausleihe ist immerhin möglich. Das ist ja auch eine gute Option möglich. Für.
Nur ein ganz geringer Beitrag, der da geleistet werden muss. Bei größeren Spielzeugen muss eine Kaution hinterlegt werden. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für Eltern, dass sie nicht das ganze Kinderzimmer mit noch mehr Spielzeug voll müllen müssen.
Herr Nordhaus, wenn wir beim Thema Kauf bleiben, Sie geben ja da auch Empfehlungen, worauf man achten kann, wenn es um die Sicherheit der Spielzeuge geht. Was empfehlen Sie da?
Ja, wir haben nochmal eine Zusammenfassung auf unseren Internetseiten www.lia-nrw.de gemacht. Worauf sollten eigentlich Verbraucher achten, abgesehen jetzt mal von den CE- und GS-Zeichen? Hersteller müssen natürlich auch ihre Kontaktdaten angeben. Wenn solche Daten schon fehlen, sagen wir eigentlich, da hat der wohl was zu verheimlichen und man sollte eher da Abstand von nehmen, nur ein Beispiel zu nennen. Oder wenn die Warnhinweise nicht in deutscher Sprache sind, einfach mal die Finger von solchem Spielzeug lassen. Wenn man jetzt online erkauft, ist die gesetzliche Lage auch so, dass auch im Internethandel die Warnhinweise schon auf diesen Seiten erkennbar sein müssen. Ist das nicht der Fall, scheint sich wohl dieser Anbieter mit den rechtlichen Grundlagen nicht ausreichend auseinandergesetzt zu haben. Mhm. Also wir haben da einiges zusammengefasst, was man dann natürlich auch nach dieser Sendung nochmal nachlesen kann.
Das lohnt sich da sicherlich auch nochmal reinzugucken. Herr Santen, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, sind so elektronische Spielzeuge oder Elektronikbauteile. Welche Probleme kann es denn damit geben?
Ja, bei Elektronikspielzeugen ist es wie generell bei Unterhaltungselektronik sehr beliebt, aber in der Herstellung, in der Entsorgung durchaus problematisch. Ne? Man muss halt darauf achten, dass die wertvollen Metalle zum Beispiel wie Kupfer oder Gold oder Silber oder Platin, die in solchen Spielzeugen drin stecken, dass man die auch zurückgewinnt. Das heißt, dass man sich Gedanken darüber macht, wie entsorgt man solche Spielzeuge, wenn sie dann nicht mehr genutzt werden. Und man muss sich auch Gedanken darüber machen, was brauche ich überhaupt? Brauche ich zum Beispiel einen blinkenden Turnschuh? Ich weiß, dass manchmal die Eltern da nicht drum rumkommen, sowas zu kaufen, weil die Kinder total drauf abfahren. Aber es gibt durchaus noch die Möglichkeit, beim Kauf von Spielzeug drauf zu achten, wenn da kleine Elektronikbauteile drin sind, kann ich da nicht drauf verzichten.
Herr Mehringer hat vorhin schon mal das Thema Waffen auch aufgeworfen. Da können wir gleich noch mal schauen, wo man da vielleicht auch eine Grenze zieht. Was gehört da ins Kinderzimmer und was nicht? Aber auch, Herr Nordhaus, Sie haben dazu auch jüngste Untersuchungen gemacht zum Thema Waffen.
Ja, Anfang 2020 haben wir eine Marktüberwachungsaktion gemacht und haben uns mal die derzeit am Markt befindlichen Geschossspielzeuge, so nennt sich das in der Normung, betrachtet. Man muss dazu sagen, es gibt inzwischen der Richtlinie entsprechende Spielzeuge, die durchaus bis zu 120 Kilometer pro Stunde Geschosse rauskatapultieren. Da stellt sich natürlich die Frage, wie gefährlich ist das? Wir haben da auch mit dem Institut für Rechtsmedizin Untersuchungen an Augen gemacht. Und ich kann da nur empfehlen, möglicherweise den Kindern dann durchaus auch, wenn man auf solche Spielzeuge nicht verzichten kann, auch noch eine Schutzbrille mitzugeben. Muss man ganz klar sagen, gibt so Hersteller wie Nerf oder vergleichbare Modelle, die schießen sehr schnell die Geschosse hinaus. Zum anderen möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, wenn Spielzeugpistolen aussehen wie echte Waffen, dann greift hier auch das deutsche Waffengesetz. Mit solchen Produkten darf man natürlich in der Öffentlichkeit nicht herumlaufen. Das kann dann zu erheblichem Ärger führen. Ist vielleicht vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern so nicht bekannt.
Herr Mehringer, vielleicht mögen Sie aus Ihrer Sicht noch mal ergänzen, wenn wir jetzt über nicht das, was Herr Nordhaus jetzt gerade angesprochen hat, diese Geschosse, sondern auf einfachere Waffen gehen, wie zum Beispiel Pfeil und Bogen. Ja, wenn wir da an Robin Hood denken beispielsweise, ist das was, wo Eltern zu Recht sagen, auch Pfeil und Bogen ist eine Waffe, möchte ich eigentlich nicht?
Zeigt, glaube ich, einfach nochmal ganz gut, dass auch Spielen und Spielzeugauswahl ein Teil von Erziehung ist. Ja. Und das letztendlich natürlich in der Verantwortung, aber auch eine individuelle Frage der jeweiligen Eltern ist zu sagen, wo ziehe ich da eine Grenze? Und Sie haben schon schön gesagt, das ist ein sehr, sehr fließender Übergang. Also ich glaube, sehr viele können sich darauf einigen, dass ich jetzt irgendwie eine realitätsgetreue Abbildung von irgendwelchen Waffen, aktuellen Kriegswaffen, jetzt eher nicht unterstütze. Aber wenn sie jetzt in den Bereich von diesen Nerf-Pistolen geht, die sind dann noch farblich sehr kindlich gestaltet in weiß und poppigen blau und orangen Pfeilen. Also da ist man schon von dieser schwarzen Waffen, realistischen Waffenoptik weg. Und dann aber, wie ist es denn jetzt mit historischen Sachen? Also mit Pfeil und Bogen, mit dem Ritterschwert, was natürlich historisch gesehen auch mal schreckliche Waffen waren, aber heute natürlich vielleicht nicht mehr ganz so wirken. Oder wie sieht es denn dann aus, wenn ich das meinem Kind verbiete, aber es sich draußen im Wald einen Stock schnappt und sagt, das ist jetzt mein Laserschwert und damit spiele ich. Ja, also ich glaube, das hat natürlich einen gewissen Spielreiz auch. Man sieht es in der Geschichte des Spielens, dass es Spielzeugwaffen schon immer gab. Und dass heute jetzt nichts so gesehen Neues ist. Und man muss, glaube ich, auch sehr genau darauf hingucken, was Kinder damit spielen. Und ist das jetzt wirklich ein Spiel, das dann in die Gewalt kippt? Oder, und das habe ich auch schon oft beobachten können, dass Kinder trotz allem ein sehr fantasievolles und mit interessanten Spielregeln ausgearbeitetes Sozialspiel oft daraus entstehen lassen, ja, wenn sie mit diesen Waffen durch die Gegend laufen muss. Vielleicht gar nicht so sehr jetzt um dieses, wir haben hier Waffen in der Hand, sondern wir haben hier ein rasantes, spannendes, unterhaltsames Spiel, wo wir uns aufeinander abstimmen und wo die Kinder aber auch sehr genau erkennen, wo ist jetzt eine Grenze übertreten und dann auch einschreiten. Also dieser Erfahrungsraum, den Kindern auch diese Freiheit zu lassen, okay, versucht sowas mal selber auszuhandeln, kommt vielleicht auch an die Grenze, wo aus diesem spielerischen Spaß dann eben ernst wird und das unangenehm für ihn wird. Und dann vielleicht den Kindern auch selber die Möglichkeit zu lassen, okay, sie regulieren das selber. Und wenn das funktioniert, wäre das ja auch eine Überlegung, das ihnen zu erlauben. Klar bin ich da aber trotzdem auch nach wie vor in der Verantwortung, da auch in gewisser Weise einen Blick drauf zu haben und zu gucken, dass bestimmte Grenzen eben auch nicht überschritten werden.
Es sind noch weitere Fragen gestellt worden von Ihnen, die Sie uns angerufen und geschrieben haben. Wir sortieren das mal mit dem Kollegen Thomas Meinert. Sie waren am Hörertelefon, das ist auch weiter geschaltet. Welche Fragen oder Anmerkungen gibt es denn zum Thema?
Ja, noch so ein paar grundsätzliche, da können wir vielleicht mal mit anfangen. Mich stört die massive Trennung des Spielzeugmarkts in blaue Autos für Jungs und rosa Glitzerponys für die Mädchen. Ich habe meinen 3-jährigen Sohn, schreibt Yvonne Stock, ich habe ihm neutrale Sachen gekauft. Trotzdem steht er auf große Maschinen und total auf Feuerwehrautos. Ist das nun genetisch bedingt oder liegt das an dem Vorbild der Erwachsenen?
Frau Richter, mögen Sie vielleicht...
Ja, natürlich ist die Kinder beobachten natürlich die Erwachsenenwelt und Feuerwehrautos sind natürlich immer eine interessante Sache. Feuer ist eine unheimlich spannende Geschichte, die gefährlich ist und die auch, wo eigentlich auch ganz toll ist, dass es Menschen gibt, die eben das Feuer dann wieder beherrschen und das Feuer löschen können. Und insofern ist ein Feuerwehrauto eine ganz, ganz tolle Sache eigentlich für Kinder. Und ich glaube, das ist genauso auch für Mädchen eine interessante Sache, dass natürlich ein Junge kaum so ein Glitzerpony kaufen, haben möchte. Das ist eigentlich auch sehr verständlich.
Warum?
Ansonsten es ist wirklich eine Sache, die... Die Kinder haben ja natürlich auch ihren Freundeskreis und in so einem Freundeskreis wird natürlich dann auch eine bestimmte Bevorzugung von bestimmten Spielsachen generiert. Also es ist sehr schwierig dann das immer genau rauszukriegen, warum will jetzt das Kind das wirklich haben. Man muss einfach mal fragen, dann das Kind, warum möchtest du das jetzt haben? Ja. Wie Herr Mehringer eigentlich schon mal sagte, man muss eben mit dem Kind reden und das rauskriegen, was ist die tatsächliche Spielmotivation oder die Motivation dieses Wunsches.
Herr Mehringer, ist das so, dass wir beim Thema Gender-Spielzeug vielleicht weiter wären, aber es nicht sind? Also weil man in vielen Kitas ja immer noch beobachtet, die Mehrzahl der Mädchen ist in der Puppenecke, die Mehrheit der Jungs baut irgendwie oder spielt mit Autos. Das ist ja eigentlich eher noch Realität. Das zeigen ja auch Studien und Eltern wünschen es sich vielleicht im Zweifel anders. Aber es ist noch nicht so, weil wir es dann am Ende vielleicht auch noch nicht vorleben. Und uns das auch nur wünschen, dass es anders sein sollte?
Also das sicherlich auch. Und ich auch die Frage natürlich, wie viele sich wünschen und wie viele auch das aber auch unterstützen und sagen, ich find das schön, wenn mein Mädchen eher im Spielerischen auch schön mit Puppen spielt und wenn der Junge jetzt aus Holz irgendetwas bastelt. Also das wird natürlich im Erziehungsverhalten in gewisser Weise auch von einigen mit unterstützt. Und man darf natürlich nicht vergessen, ich bin als Eltern natürlich ein Einflussfaktor von vielen. Also die Kinder sind in der Krippe, die sind im Kindergarten, die kriegen natürlich über die Medien was mit, die haben natürlich auch nochmal andere Verwandte und die Nachbarschaft, wo sie natürlich auch ganz viele Einflüsse haben. Also selbst, weil ich da auch oft Eltern höre, die sagen, ich gebe mir total Mühe, neutrales Spielzeug, rosa zu vermeiden, und so weiter. Und was steht am Wunschzettel für Weihnachten? Rosa Glitzerzeugs. Ja. Und woher kommt das eigentlich? Ist jetzt genetisch? Es gibt da schon eine Reihe von Untersuchungen, die versuchen, so eine genetische Komponente da rauszuarbeiten. Aber zum Beispiel im Kleinkindalter kann man nicht feststellen, dass Kinder jetzt unterschiedliche, entlang von Geschlecht, unterschiedliche Farbpräferenzen beispielsweise haben. Also dass schon angeboren wäre, dass Mädchen eher rosa mögen und Jungs eher kräftige Farben, sondern da ist zum Beispiel bei Kleinkindern, soweit ich mich erinnern kann, eher Rottöne, die beide interessant finden. Ja, also spricht schon vieles dafür, dass das erst im Lauf der Zeit sich noch angeeignet wird. Und ich kann den Beitrag nur unterstützen. Es gibt sicherlich Spielzeuge, wo ich sage, warum müssen die jetzt geschlechtsspezifisch gestaltet sein farblich? Macht wenig Sinn. Warum muss ein Ball in rosa für Mädchen oder ein Fußball oder Bauklötze für Mädchen oder für Jungs? Also warum? Und noch weitreichender ist es dann natürlich, wenn an diese Spielzeuge auch bestimmte Spieltätigkeiten geknüpft ist. Ich habe schon gesagt, Spielen ist deswegen auch so spannend aus einer pädagogischen Perspektive, weil es so eng verknüpft ist mit der Entwicklung des Kindes. nehmen wir nochmal das Basteln von bei Kindern, da sehen wir ganz genau, da gibt es so einen Bereich Mädchenbasteln, ja, wo es dann eher um auf Papier mit Glitzer und schönen Farben was malen. Und bei Jungs basteln geht es dann sehr oft schon fast in eine handwerkliche Richtung. Und da sieht man, verbaut man sich natürlich gegenseitig so ein bisschen schöne Potenziale zu sagen. Also warum soll ich als Mädchen nicht auch genauso handwerklich mal tätig sein? Und warum soll es für einen Jungen weniger reizvoll sein, auch mal schön mit Glitzer und tollen Stiften was zu malen und so weiter? Und das ist so diese Öffnung zu sagen, ich kann gern natürlich mal was Geschlechtsspezifisches schenken. Also eine Sache wird da jetzt nicht schon eine Weiche lebenslang stellen, aber dass ich gleichzeitig auch immer mal gucke, inwieweit gebe ich meinem Kind aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, in andere Richtungen zu gehen und vielleicht an anderer Stelle auch manchmal zu bestärken und zu sagen, du schau dir das mal an, vielleicht hast du da Lust drauf. Und er hat es selber auch schon oft, dass dann gesagt wird, nee, das ist doch Jungskram oder das ist doch Mädchenkram. Und sagen, nö, warum? Kannst du genauso ausprobieren, mach's doch mal.
Also
oder wir machen es gemeinsam.
Im Gespräch bleiben. Was mir jetzt aufgefallen ist im Laufe der Sendung, ist, dass wir viel über Drinnenspielzeuge sprechen. Also weniger über das, was man eigentlich so draußen machen kann. Ist das tatsächlich so? Das sieht man ja auch anhand der Umsätze. Mit welchen Spielzeugen werden Umsätze gemacht? Das sind eher Drinnenspielzeuge. Ist das so, dass unsere Kinder zunehmend zu Stubenhockern werden oder dass wir ihnen nicht mehr die Möglichkeit geben, rauszugehen? Ist das was ist jetzt eine allgemeine Frage in die Runde gestellt? Mhm. Herr Nordhaus kann das ja vielleicht auch einschätzen bei der Art von Spielzeugen, die Sie so testen. Ist das was Sie auch beobachten und ist das auch ein Problem?
Ich jetzt nicht in allen Punkten nachvollziehen. Wenn man sich beispielsweise mal so Trampoline angucken, die in so heimischen Gärten stehen, die sind sowas von weit verbreitet. Gab natürlich da auch so ein paar sicherheitstechnische Bedenken, dass sich mal Netze nicht mehr so richtig gelöst haben durch die Einstrahlung des Sonnenlichtes. Da gibt es einen extra Normteil für. Also das ist ein riesiger Markt aus meiner Sicht. Wer einen kleinen Garten hat, der kommt wahrscheinlich heutzutage, wenn die Tochter oder der Sohn ein Trampolin haben will, gar nicht mehr drumherum.
Herr Mehringer oder Frau Richter?
Ja, also falls ich darf. Ich glaube, es verändert sich natürlich die Kindheit. Also wenn wir gucken, die Kindheit findet natürlich auch immer mehr in geschlossenen Räumen statt. Also die Kinder gehen früher in die pädagogische Einrichtung und gerade natürlich im städtischen Raum, sei es jetzt Berlin, München, sind natürlich da Außenbereiche auch teuer und schwer leistbar. Das heißt, verbringen automatisch viel Zeit jetzt in der Einrichtung innen drin und gleichzeitig natürlich auch zu Hause. Wohnraum ist teuer geworden. Viele können sich keinen Garten leisten und man hat natürlich auch immer mehr Bedenken, Kinder jetzt allein raus auf die Straße zu schicken und zu sagen, du spielst mal allein draußen, unbeaufsichtigt. Da ist sicherlich auch die Sicherheitsbedenken größer geworden und dementsprechend ist es jetzt nicht verwunderlich, dass das mehr Spielen drinnen stattfindet. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es diese Gegenbewegung oder diesen Gegentrend auch schon durchaus gibt. Also nehmen wir zum Beispiel als Waldkindergarten, die einen deutlichen Zulauf haben, also wo es viele Eltern gibt. Mir ist es total wichtig, dass mein Kind rausgeht. Und viele Eltern, die eben auch genau das beklagen, zu sagen, mein Kind ist zu viel drin. Ich versuche einfach auch mehr draußen mit denen zu machen und die rauszubringen. Aber es scheitert natürlich oft auch an den strukturellen Lebensbedingungen, unter denen Kinder aufwachsen. Also es ist an manchen Stellen nicht mehr ganz so leicht, wie es vielleicht mal war.
Ja, Renate Höchtel sagt, weil es eben manchmal nicht so leicht ist, sind Kinderbücher, vorlesen ist gut, aber sind Kinderbücher mit elektronischem Musikchip ein gutes Geschenk?
Auch eine interessante Frage.
Ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf.
Gerne.
Wir hatten das ja vorhin schon kurz, das Thema elektronisches Spielzeug. Das hängt immer davon ab, was für ein Buch ist es und wie wichtig ist es dem Kind, ob ich das jetzt ihm kaufe oder nicht. In der Regel würde ich sagen, man sollte da 2-3 Mal drüber nachdenken, ob man das wirklich braucht, ob es einfach ein nutzloses Gimmick ist, eine zusätzliche Funktion, die eigentlich pädagogisch jetzt nicht besonders wertvoll sind und auch sonst nicht wichtig sind. Ich glaube, so generell kann man es nicht sagen, aber wenn man sowas kauft, muss man halt wirklich drüber nachdenken. Wenn es nicht mehr genutzt wird, wie entsorge ich das, ne? Dass sichergestellt wird, dass nicht irgendwelche Schadstoffe, die aus dem Elektronikbauteil kommen, in die Umwelt gelangen. Dafür gibt es Recyclinghöfe und auch andere Annahmestellen. Das ist heutzutage kein Problem mehr, nur man muss halt drüber nachdenken.
Und wie gut ist es für die Kinderohren, vielleicht Frau Richter?
Das kommt einmal auf die Lautstärke an, die da eben erreicht wird. Aber ich bin eigentlich für, also es gibt dieses Tiptoy-Spielzeug, was eigentlich...
Das ist so ein Stift, der Dinge erklärt, ja, wenn man die antippt in dem Buch. Genau.
Also ich habe festgestellt, dass mein Enkel sehr intensiv damit gespielt hat, zeitweilig. Also das war immer nur eine begrenzte Zeit natürlich und das ist auch okay so. Also so generell ablehnen oder sowas kann man das nicht. Es gibt sicher da auch sehr viele Möglichkeiten, die auch sehr den Wissensschatz erweitern. Er hatte ein Buch, wo es um die Erde ging und wo man dann eben ethnische Besonderheiten oder Lieder und kulturelle Besonderheiten sich eben anhören konnte. Und das ist schon ganz interessant für ein Kind, auch mal sich selber zu beschäftigen. Und man kann es ja auch gemeinsam mit dem Kind machen. Also insofern finde ich, elektronisches Spielzeug kann man nicht pauschal irgendwie ablehnen. Sondern ja,
Elektronik ist auch das Stichwort für die nächste Frage von Johannes. Er sagt, meine große Tochter ist jetzt 7. Sie hat ein Handy bekommen mit einer täglichen Zeitsperre von 1 Stunde. Wenn die Stunde um ist, dann mault sie oder meckert. Nein, sie will einfach mehr. Ist das gut oder die Zeitsperre, ist die gut?
Die Zeitsperre ist sicher auf jeden Fall gut. Also ich bin da jetzt kein Pädagoge. Das kann vielleicht der Herr Mericker besser beantworten.
Ja. Ist natürlich die große Frage, was macht sie mit dem Handy? Ja, und wird damit gespielt? Und bin ich so immer so ein bisschen im Hadern, weil natürlich, wenn ich jetzt eine reguläre Spieltätigkeit anschaue als Beispiel, da freue ich mich ja, wenn ein Kind begeistert dabei ist und sagt, boah, ich möchte noch weiterspielen, ich habe so einen großen Spaß. Und beim digitalen Spielen interessanterweise, jetzt weil es eben am Handy oder am Tablet ist, das hat so ein bisschen was, das ist wie Fernsehschauen und das steht schon unter einer gewissen skeptischen Betrachtung, bin ich ganz schnell an diesem, nein, das muss reguliert werden, da muss ich eine Grenze setzen und so weiter und jeden Tag eine halbe Stunde oder nur eine Stunde. Es ist aber, wenn man genauer hinguckt, in vielen Fällen trotzdem eine Spieltätigkeit.
Und es gibt auch viele wertvolle Apps, die da entwickelt wurden, auch für Kinder im Kleinkindalter schon.
Ja, absolut. Ich glaube, das muss man so ein bisschen gegeneinander abwägen. Man muss vorsichtig sein und das heißt aber auch wieder, wir kommen leider so oft an diesen Punkt, dass man als Elternteil so aktiv gefordert ist, was Spiele digital unheimlich gut können und das können jetzt physische Spielzeuge in der Form fast nicht. Sie können diesen Aufforderungscharakter anpassen. Ja? Also ich schalte ein neues Level frei, ich habe neue Möglichkeiten, ich kann meine Spielfigur jetzt anders anziehen und so weiter und versuchen sich dadurch natürlich dauerhaft reizvoll zu halten. Ja? Kann aber sein, dass die Spieltätigkeit eine total repetitive ist, ja, fast schon stupide, wo einfach nichts mehr passiert, nichts mehr dazugelernt wird, eigentlich kein großer, substanzieller Spielwert mehr drinsteckt. Und da ist schon so ein Punkt für mich erreicht, wo ich sage, nee, da muss ich da auch eingreifen und sagen, dann ist es auch gut mit dem Spiel oder solche Spiele versuche ich zu vermeiden. Das kann ich aber wirklich nur beurteilen, wenn ich mich natürlich auch mal aktiv mit so einem Spiel auseinandersetze, mir es mal angucke oder vielleicht mir auch nachlese, kostet wieder Zeit. Auch die Frage, wie weit ich da drauf Lust habe, aber
sollte man dann sich die Zeit auch dafür nehmen und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch ein eigener Marktplatz, dieses Thema Smartphones und Kinder.
Ja, und wir haben deshalb noch eine ganz kurze Selbermachen-Frage. Eine Hörerin aus Berlin sagt, Waltraud, ich hatte nach dem Krieg nichts, habe aber im Keller was gefunden, konnte mir eine Puppenküche bauen und das war super. Und die andere Sache mit Selbermachen und vorgefertigt sind die Baukästen oder Lego. Die waren früher so, dass man alles machen konnte. Heute sind sie sehr spezialisiert und man kann nur das eine wieder zusammenbauen. Fördert dann ein solches Spielzeug noch die Kreativität der Kinder?
Da nochmal eine kurze Antwort jetzt, bevor wir in Richtung Schluss der Sendung zugehen, Frau Richter, Herr Mehringer.
Ja, es ist ja Baukästen, die jetzt fertige Spielwelten oder so zeigen oder fertige Fahrzeuge oder so, sind natürlich erstmal interessant, aber eigentlich, wenn ich jetzt an Lego denke, die werden einmal zusammengebaut und dann werden sie aber in die Gesamt, in das Gesamtvolumen des Baukastens integriert und es wird eigentlich dann weitergespielt. Zumindest habe ich diese Erfahrung bei meinen Enkeln gemacht, dass dieses Nachbauen schon eine ganz wichtige Sache ist, dass man eben nach einer Bauanleitung etwas zusammenbaut, aber später ist dann einfach, wird das integriert in das gesamte Volumen, das man als Bausteine hat.
Hier sind noch viele, viele andere Fragen aufgetaucht, die wir versuchen werden, im Nachgang der Sendung dann auch noch weiter zu beantworten. Denn dieser Marktplatz geht jetzt leider schon zu Ende. Eine Sache, die ich noch gelernt habe bei der Vorbereitung dieser Sendung, Hausstaubmilben in Kuscheltieren, die lassen sich am besten wieder loswerden, wenn die Kuscheltiere in den Gefrierschrank kommen. Waschen bei 60 Grad tut den Teddys nämlich nicht so gut. Danke an meine Gäste, danke an die Kolleginnen und Kollegen am Telefon, an Thomas Meinert, Regie und Technik. Kommenden Donnerstag geht es dann hier an dieser Stelle um Nutri-Score und Bio-Siegel, wie Lebensmittel gekennzeichnet werden, dann mit Georg Ehring. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.